Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Nicole Diekmanns Die Shitstorm-Republik ist ein publizistisches Sachbuch über digitale Hassdynamiken, ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen und ihre Folgen außerhalb des Bildschirms. Die ZDF-Hauptstadtkorrespondentin verbindet ihre eigene Erfahrung als Ziel eines massiven Twitter-Shitstorms Anfang 2019 mit Beobachtungen zu Politik, Medien und Plattformunternehmen. Das Buch untersucht nicht bloß einzelne beleidigende Kommentare, sondern die Bedingungen, unter denen Empörung koordiniert, verstärkt und in Drohungen oder Einschüchterungen überführt wird. Als zentrale Beispiele dienen neben Diekmanns Fall unter anderem der Hass gegen den ermordeten Politiker Walter Lübcke sowie die Debatte um das sogenannte Omagate beim WDR. Diekmann argumentiert, dass soziale Netzwerke nicht als neutrale Kommunikationsräume behandelt werden, dürfen ihre werbefinanzierte Architektur belohnt, Aufmerksamkeit und demotionalisierende Konflikte. Zugleich fragt sie nach der Verantwortung von Journalistinnen, Politikern, Nutzerinnen und Unternehmen. Der Zweck des Buches liegt in der Aufklärung über digitale Gewalt und im Plädoyer, demokratische Öffentlichkeit im Netz nicht aggressiven Minderheiten zu überlassen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die eigene Shitstorm-Erfahrung als Zugang zur digitalen Gewalt. Den Ausgangspunkt bildet Diekmanns Erfahrung nach einem Neujahrstweet im Jahr 2019. Die darauf folgende Welle aus Beschimpfungen, Sexismus und Drohungen verleiht dem Buch eine Perspektive, die abstrakte Debatten über Hassrede oft nicht bieten. Sie macht nachvollziehbar, dass ein Shitstorm keine harmlose, kurzfristige Meinungsäußerung ist, sondern für Betroffene ein Zustand permanenter Alarmbereitschaft werden kann. Entscheidend ist dabei die Masse der Reaktionen, ihre Geschwindigkeit und die Unsicherheit darüber, ob digitale Angriffe in das persönliche Umfeld übergreifen. Diekmann nutzt ihren Fall nicht nur als autobiografischen Einstieg, sondern als Anlass, die Mechanik öffentlicher Eskalation zu betrachten. Ein unbedachter oder zugespitzter Beitrag kann zum Auslöser werden, erklärt aber nicht die Intensität organisierter oder kollektiv verstärkter Feindseligkeit. Damit trennt das Buch berechtigte Kritik von Entmenschlichung, Bedrohung und gezielter Einschüchterung. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil die Rede vom Shitstorm sonst jede starke Gegenrede pauschal als Hass erscheinen lassen könnte. Die persönliche Perspektive hat zugleich eine Grenze. Sie richtet den Blick vor allem auf eine prominente journalistische Nutzerin. Dennoch zeigt sie anschaulich, warum digitale Gewalt nicht allein anhand einzelner Nachrichten, sondern als soziale Drucksituation verstanden werden muss. Zweitens, Aufmerksamkeitsökonomie als Verstärker von Empörung und Hass. Ein Kernargument des Buches betrifft das Geschäftsmodell großer Plattformen. Facebook, Twitter und vergleichbare Dienste finanzieren sich wesentlich über Werbung, die von möglichst genauer Nutzeransprache und langer Verweildauer profitiert. Diekmann beschreibt deshalb, weshalb emotional aufgeladene Inhalte für diese Umgebung besonders wirksam sind. Empörung erzeugt Reaktion, Weiterverbreitung und wiederholte Rückkehr in den Feed. Die Plattformen müssen Hass nicht ausdrücklich befürworten, damit ihre Strukturen ihn begünstigen können. Es genügt, dass Kennzahlen wie Aufmerksamkeit und Interaktion wichtiger werden als die Qualität einer Debatte. Daraus folgt eine Kritik an der Vorstellung, technische Anbieter seien bloße neutrale Infrastruktur. Entscheidungen über Sichtbarkeit, Meldewege, Moderation und Empfehlungslogiken prägen, welche Formen von Kommunikation Reichweite erhalten und welche Betroffene allein lassen. Diekmann verbindet diese ökonomische Perspektive mit einer politischen Frage. Wenn private Unternehmen zentrale öffentliche Debattenräume betreiben, reicht freiwillige Selbstregulierung kaum aus. Das Buch legt keine vollständige technische Theorie von Algorithmen vor, macht aber den grundlegenden Zielkonflikt sichtbar. Ein System, das Erregung effizient monetarisiert, setzt schwache Anreize für Deeskalation. Dadurch wird Hass nicht unvermeidlich, aber seine Verbreitung und seine öffentliche Wirkung werden begünstigt. Drittens, vom digitalen Angriff zur Gefahr für die demokratische Öffentlichkeit. Diekmann widerspricht der verbreiteten Annahme, Online-Hetze bleibe in einer virtuellen Sphäre folgenlos. An Fällen wie dem Mord an Walter Lübcke zeigt das Buch, warum digitale Enthemmung und reale Gewalt nicht sauber voneinander getrennt werden können. Nicht jeder aggressive Kommentar führt zu einer Straftat und das Buch behauptet keine einfache lineare Kausalität. Seine wichtige Einsicht lautet vielmehr, dass fortgesetzte Diffamierung ein Klima schaffen kann, in dem Bedrohungen normaler wirken und bestimmte Personen als legitime Ziele markiert werden. Besonders gravierend ist die Einschüchterungswirkung. Wer wiederholt, beleidigt oder bedroht wird, zieht sich möglicherweise aus Diskussionen, politischem Engagement oder öffentlicher Kommunikation zurück. So können lautstarke Gruppen den Eindruck erzeugen, sie sprechen für eine Mehrheit, obwohl sie vor allem durch ihre Aggressivität sichtbar werden. Die demokratische Konsequenz betrifft daher nicht nur einzelne Opfer, sondern die Zusammensetzung öffentlicher Debatten. Wenn Frauen, Minderheiten, Journalistinnen oder Kommunalpolitiker aus Angst weniger sprechen, verengt sich der Raum des Sagbaren. Diekmann ordnet Hass im Netz deshalb als Problem der politischen Kultur ein. Ihre Analyse richtet sich gegen die Verharmlosung als bloßen rauen Ton und fordert dazu auf, digitale Angriffe als potenzielle Form von Macht und Ausschluss zu behandeln. Viertens. Mitverantwortung von Politik und Journalismus bei Eskalationen. Das Buch beschränkt die Verantwortung nicht auf anonyme Täter und Plattformkonzerne. Diekmann untersucht auch, wie politische Akteure und journalistische Routinen zur Aufheizung von Debatten beitragen können oder ihr zu wenig entgegensetzen. Politische Kommunikation arbeitet häufig mit Zuspitzung, klaren Feindbildern und schnell verwertbaren Konflikten. Medien greifen digitale Aufregungen auf, weil sie Aufmerksamkeit versprechen. Dadurch kann ein zunächst begrenzter Plattformkonflikt zusätzliche Legitimität und Reichweite erhalten. Das Beispiel des WDR Shitstorms um ein satirisch verändertes Kinderlied dient dabei als Fall für die Frage, wie Kampagnen entstehen, verbreitet werden und in etablierte Öffentlichkeit gelangen. Diekmanns Perspektive verlangt keine konfliktfreie Kommunikation. Streit, Kritik und harte politische Auseinandersetzung gehören zu einer Demokratie. Problematisch wird es dort, wo Akteure die Regeln der Aufmerksamkeit so bedienen, dass Kontext, Verantwortung und Schutz Betroffener zurücktreten. Daraus ergibt sich eine anspruchsvolle Aufgabe für Journalismus. Er sollte digitale Empörung nicht reflexhaft als Stimmungsbild behandeln, sondern Quellen. Reichweiten und organisierende Interessen prüfen. Für die Politik bedeutet es, rechtliche und institutionelle Antworten nicht aufzuschieben. Diekmann betont damit, dass Hassdynamiken durch Entscheidungen verstärkt oder begrenzt werden können. Sie sind kein unveränderliches Nebenprodukt des Internets. Schließlich, Handlungsfähigkeit bewahren, ohne Risiken für Betroffene zu verharmlosen. Diekmanns praktischer Impuls lautet, den digitalen Raum nicht denjenigen zu überlassen, die ihn mit Drohungen und Verachtung dominieren wollen. Sie plädiert dafür, weiterhin sichtbar zu bleiben, zu widersprechen und demokratische Gegenrede zu organisieren. Dahinter steht die Überlegung, dass Rückzug zwar individuell nachvollziehbar sein kann, kollektiv aber die Einschüchterungsstrategie erfolgreicher macht. Zugleich verweist das Buch auf zivilgesellschaftliche Unterstützung, etwa durch Hate Aid, die Betroffenen bei rechtlichen Schritten helfen kann. Die praktische Tragweite dieses Ansatzes liegt weniger in einer Patentlösung als in der Verbindung verschiedener Ebenen. Nutzer können melden, dokumentieren und solidarisch reagieren. Institutionen können Schutz und Beratung bereitstellen. Plattformen und Gesetzgeber müssen wirksamere Rahmenbedingungen schaffen. Gerade hier zeigen Rezensionen jedoch eine Spannung des Buches. Manche Leserinnen und Kritiker vermissen differenziertere Anleitungen für Menschen mit kleiner Reichweite, für Fälle öffentlicher Bloßstellung oder für den Umgang mit eigenen Fehlern. Auch der Rat, aktiv zu bleiben, kann nicht für jede bedrohte Person gleichermaßen sicher oder zumutbar sein. Als Analyse ist das Plädoyer dennoch bedeutsam, weil es Passivität nicht als neutrale Option behandelt. Seine Grenze besteht darin, dass individuelle Resilienz strukturelle Schutzpflichten nicht ersetzen darf. Zusammenfassend, die Shitstorm-Republik empfiehlt sich besonders für Menschen, die soziale Medien nutzen und ihre politischen sowie kommunikativen Folgen besser einordnen möchten, für journalistisch Tätige, politisch Interessierte, zivilgesellschaftlich Engagierte und Personen, die digitale Angriffe nicht länger als bloße Begleiterscheinung der Netzkultur betrachten wollen. Auch für Leserinnen und Leser ohne eigene Shitstorm-Erfahrung bietet das Buch einen verständlichen Zugang zu den Belastungen, die massenhafte Beschimpfung und Drohung auslösen können. Sein praktischer Nutzen liegt vor allem in der Schärfung von Urteilskraft. Es sensibilisiert für den Unterschied zwischen Widerspruch und digitaler Gewalt, für die Rolle von Sichtbarkeitslogiken und für die Bedeutung solidarischer Unterstützung. Als Handbuch mit detaillierten Verhaltensregeln ist es dagegen nur eingeschränkt zu lesen. Die vorgeschlagenen Antworten bleiben teilweise allgemein und nicht jede Situation lässt sich durch mehr Online-Präsenz bewältigen. Im Feld der Bücher über Hassrede hebt sich Diekmanns Arbeit durch die Verbindung einer unmittelbar betroffenen Perspektive mit einer politischen Medienanalyse ab. Sie behandelt Shitstorms weder als private Kränkung noch als rein technisches Moderationsproblem. Stattdessen verbindet sie die psychische Ebene des Angriffs mit wirtschaftlichen Anreizen der Plattformen und den Folgen für demokratische Öffentlichkeit. Gerade diese Verbindung macht das Buch zu einem engagierten, zugänglichen Debattenbeitrag. Seine Diagnose stammt aus der Zeit vor späteren Plattformumbrüchen, doch die Grundfragen nach Verantwortung, Reichweite und Einschüchterung bleiben relevant. Wenn Sie unterstützen möchten Nicole Diekmann, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!